Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Lecker. Fruchtig, süß und sauer zugleich. Und so obstig, frisch, gesund, also irgendwie grün. Sorry, Essen am Mikro, das geht eigentlich gar nicht. Erstmal vorstellen, ich bin Katrin Ohlendorf, hallo und willkommen. Und zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, ich esse jetzt auch nicht zufällig einen Apfel, sondern ich wollte etwas probieren und das hat mit unserem Thema gleich zu tun. In dieser Episode geht es nämlich darum, wie der Geschmack in Pflanzen, also Kräuter zum Beispiel, Gemüse oder eben Obst, wie diesen Apfel hier kommt. Und ja, weiß nicht, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Da bekommt ihr heute eine Antwort drauf. Aber wir reden noch über viel mehr. Nämlich, wenn wir das verstanden haben, welche Stoffe die Pflanzen bilden, die wir dann schmecken oder auch riechen können und wie sie es tun, ja, dann können wir vielleicht auch selbst irgendwo Geschmack reinbringen, beziehungsweise Pflanzen und ihren Verwandten beibringen, das für uns zu tun.
Süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Was ist die Biologie, was ist der Mechanismus dahinter? Da sie keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu bewegen, hat sich in Pflanzen ein sehr, sehr komplexes chemisches Signalnetz ausgebildet. Zusammengefasst kann man sagen, dass es möglicherweise über 100.000 dieser sekundären Pflanzenstoffe gibt. Sogenannte Cyanobakterien oder Mikroalgen, die ja sehr stark mit Pflanzen verwandt sind, sind auch in der Lage, spannende Sekundärstoffe herzustellen. Sind wir vielleicht in der Lage, unsere Bakterien in die Richtung zu trainieren, dass sie die Stoffe, die wir interessant finden, dass sie diese herstellen können?
Darauf bekommen wir später eine Antwort. Erstmal lernen wir gleich, wie Geschmäcker entstehen, also was die Chemie dahinter ist. Pflanzen sind nämlich ganz offenbar sehr gute ChemikerInnen. Wir lernen aber auch, wie diese Stoffe dann bei uns Geschmacksempfindungen erzeugen. Und dann schauen wir uns an, was Forschende aus diesen Erkenntnissen machen. Um grüne Biotechnologie geht es dann. Und das wird spannend, so viel kann ich versprechen. Unter anderem wird gleich das Rätsel gelüftet, was der graue Schleier auf einer verwitterten Betonwand, so dieses Uselige, was eigentlich nach Dreck aussieht, aber es gar nicht ist. Also was dieser graue Schleier vielleicht mit dem Geschmack leckerer spanischer Orangen zu tun hat. Ja, wer erklärt uns das alles? Das ist Ilka Axmann. Ihre Stimme habt ihr eben schon kurz gehört. Sie ist Professorin für synthetische Mikrobiologie und Leiterin des genauso benannten Instituts für synthetische Mikrobiologie an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Sie erforscht genau das, also wie Pflanzen Geschmack, aber auch Farbe und Geruch herstellen, beziehungsweise die sogenannten Sekundärstoffe, die für Geschmack, Farbe und Geruch in Pflanzen verantwortlich sind. Ja, und sie versucht, total abgefahren, das dann mit ihrem Team anderen Pflanzen wiederum beizubringen oder sowas Ähnlichem wie Pflanzen, Mikroalgen genauer gesagt. Die sind nämlich auch so richtig fähige kleine Chemiefabrikanten und Fabrikantinnen und ziemlich anpassungs- und lernfähig noch dazu. Ja, super interessant. A Matter of Taste, wie kommt der Geschmack in unser Essen? So heißt der Vortrag von Ilka Axmann. Aufgezeichnet wurde er am 2. November 2023 von der Heinrich-Heine-Uni als Bürgeruniversität im Rahmen der Vortragsreihe Forschung im Fokus, die in Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie ebenfalls in Düsseldorf stattfindet. Ja, und Links und weitere Infos findet ihr wie immer zum Vortrag auf unserer Seite und in den Shownotes. Ja, viel Spaß.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ilka Axmann. Ich bin Professorin für synthetische Mikrobiologie an der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf. Und ja, würde gerne heute einen Teil unserer Forschung vorstellen aus unserem Institut. Und da möchte ich auch gleich einsteigen in ein interessantes Forschungsgebiet, was bei uns ja vor circa 10 Jahren begonnen wurde und ja schon auch einen Teil mit der Idee von Geschmack zu tun hat. Deswegen auch A Matter of Taste. Und jeder kennt natürlich den Geschmack, den Geruch, den Duft von frischem Obst, von Gemüse, von Kräutern, von Gewürzen. Gerade jetzt mit dem Blick auf die Weihnachtszeit. Jeder weiß genau, wie sich wie Zimt riecht oder das Vanillearoma oder Gewürznelken, Mandelaroma. Alles das ist einem ja sofort ein Begriff. Und fast ohne hinzuschauen, können wir im Prinzip fast jedes Lebensmittel auch am Geruch und am Geschmack sehr, sehr schnell erkennen und zuordnen. Interessant ist aber trotzdem, wie funktioniert das? Wieso können wir so viele unterschiedliche Produkte, Lebensmittel, Geschmacksrichtungen, wie können wir die wahrnehmen, wie können wir die unterscheiden, was passiert eigentlich, wie kommt diese Information zusammen, wie kommt sie tatsächlich am Ende in unser Gehirn? Und natürlich auch eine, vor allen Dingen auch biologisch, aber möglicherweise auch in viele andere Richtungen interessante Frage, warum überhaupt? Warum schmecken wir? Warum haben wir diese ganzen vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen? Das würde ich gerne heute besprechen und freue mich natürlich im Anschluss des Vortrags auf Ihre Fragen. Die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig, dass wir mindestens 5 Grundrichtungen im Geschmack haben. Möglicherweise noch eine neue 6., die tatsächlich derzeit noch genauer erforscht wird, die uns den Geschmack von Fettigkeit vermittelt. Die 5 Grundrichtungen, die man auch hauptsächlich findet, wenn man danach sucht, sind süß, sauer, bitter, salzig und umami. Das sind sozusagen die 5 Richtungen, die sehr gut verstanden und untersucht wurden. Und die Frage ist ja, warum genau diese 5? Und da hat sich die Evolution über die Jahre so entwickelt, dass wir natürlich auf der Nahrungssuche als Urzeitmenschen begannen. Und da ist das für uns ein wichtiger Hinweis, wie die Nahrung zusammengesetzt ist. Also etwas, was süß schmeckt, ist zuckerhaltig. Das bedeutet viele Kalorien und im Prinzip natürlich dann eine wichtige Energiequelle für uns. Oder Dinge, die leicht salzig schmecken, haben dann eine mineralische Komponente, haben Elektrolyte. Und genau das ist natürlich auch zumindest in geringen Mengen sehr, sehr wichtig für unseren Stoffwechsel. Brauchen wir also das mögen wir dann entsprechend auch. Umami wiederum vermittelt den Geschmack von eiweißreicher Ernährung, also von Proteinen, diese Grundbausteine, die wir sozusagen auch für alle unsere Körperzellen brauchen. Das sind Geschmacksrichtungen, die vor allen Dingen in Käse vorkommen, in Fleisch, aber auch in Pilzen. Deswegen hier bekommt der Körper auch sofort das Signal so, das essen wir. Deswegen ist Umami halt auch eine sehr bevorzugte Richtung. Bitter dagegen ist ursprünglich evolutionär gesehen eher ein Anzeichen für möglicherweise giftige Substanzen. Deswegen ist bitter eher etwas, was wir ja natürlicherweise erstmal abstoßen. Und so ähnlich ist es auch mit sauren Lebensmitteln oder sauren Obstgetränken. Hier ist der erste Reflex, dass das möglicherweise nicht mehr ganz frisch ist, das Lebensmittel, dass es möglicherweise schon vergoren oder verschimmelt ist, irgendwie zersetzt. Also da hat der Körper erstmal auch eine gewisse Abstoßung davor. Gut, das kennen wir alle, das wissen wir aus dem täglichen Leben, aber wie genau funktioniert das? Was ist die Biologie, was ist der Mechanismus dahinter? Und das ist inzwischen auch schon sehr gut erforscht und beschrieben. Es gibt sogenannte Geschmackszellen oder auch Rezeptoren genannt, weil die können halt Signale wahrnehmen. Und diese Geschmacksrezeptoren machen nichts anderes als Inhaltsstoffe, die ich eben beschrieben habe, Zucker, bestimmte Säuren oder auch Eiweißbausteine. Je nachdem passenden Baustein gibt es den entsprechend passenden Rezeptor. Das funktioniert auch alles so ein bisschen wie Schlüssel-Schloss-Prinzip. Können Sie hier sozusagen wahrnehmen, dann über eine Signalkette bis in die Nervenfasern und am Ende bis hin zu unserem Gehirn weiterleiten. Das heißt, für jede Geschmacksrichtung, zumindest die sehr gut bisher beschriebenen, ist das bekannt, kann sozusagen dieser Rezeptor stimuliert werden und direkt die Information in unser Gehirn weiterleiten. So, wo gibt es jetzt diese Rezeptoren? Die sind meistens in größeren Gruppen angeordnet, sogenannten Geschmackspapillen. Und die tatsächlich sind so groß, dass man sie mit dem bloßen Auge sehen kann. Und das sind die roten Pünktchen auf unserer Zunge. Das genau ist das, was am Ende diesen Geschmack sofort vermitteln kann und uns diese wichtigen Informationen über unsere Nahrung sofort weiterleiten kann und uns geben kann. Genau, das wäre sozusagen die grundlegende Biologie dahinter. Tatsächlich ist das ganze System natürlich noch wesentlich komplexer. Man schmeckt ja auch mit allen Sinnen, nicht nur mit dem Geschmack. Und das hängt damit zusammen, dass in unserem Mund, in unserer Zunge noch viele andere Rezeptoren und am Ende auch Nerven zusammengelegt sind, wie zum Beispiel der Tastsinn. Was ja auch jeder kennt vom Schmecken, vom Kauen, vom Essen. Man erfährt nicht nur den Geschmack der Nahrung, sondern natürlich auch die Konsistenz, die Temperatur. Man hat ein gewisses Schmerzempfinden. Alle diese Informationen kommen zusammen beim Schmecken. Was noch passiert? Wir zerkauen unsere Nahrung beim Essen. Dadurch werden nochmal Aromakomponenten freigesetzt, die möglicherweise dadurch flüchtig geworden sind, weil sie erwärmt worden oder weil sie durch das Kauen freigesetzt wurden. Dann kann das sozusagen über den Rachenraum nochmal in die Nase gelangen. Das heißt, man schmeckt auch noch beim Kauen mit der Nase. Merkt man sehr schön, gerade wenn man etwas erkältet ist. Es schmeckt alles nicht mehr so, wie man es kennt oder vielleicht sogar gar nicht. Liegt daran, dass dann die Rezeptoren der Nase blockiert sind und unseren Geschmack nicht mehr so weiterleiten können. Bevor das alles passiert, was ich beschrieben habe, gibt es noch eine weitere Komponente, die auch wahnsinnig wichtig ist für unser Geschmacksempfinden. Und das wird natürlich durch unsere Augen und dann auch durch die Nase vermittelt. Also bevor wir Nahrung überhaupt zu uns nehmen oder uns entscheiden, ob wir das eine oder das andere essen möchten, sehen wir unsere Nahrung. Wir entscheiden nach Form, nach Farbe und wir können Nahrung auch schon über einen gewissen Abstand riechen und dann entscheiden, möchten wir das jetzt oder vielleicht doch nicht. Genau, also alle diese Sinne tragen dazu bei, dass wir darüber entscheiden, ob wir die Nahrung ja zu uns nehmen möchten, ob das etwas ist, was uns möglicherweise schmeckt, was wir jetzt gerne essen möchten oder vielleicht eher nicht. Und noch eine ganz andere wichtige Komponente kommt hinzu. Alles wird im Gehirn verarbeitet und damit ist es auch ein erlernbarer Prozess. Also Geschmack und Essen und die Bewertung von Nahrung ist genauso etwas wie ja, Lesen, Schreiben, Fahrradfahren. Man kann es erlernen und deswegen macht es durchaus Sinn, sich dafür etwas Zeit zu nehmen und auch darüber nachzudenken, was man isst und ja, die Eindrücke auch auf sich wirken zu lassen. Noch ganz kurz zurück zum Geschmacksnerv. Das hatte ich eben vergessen zu sagen. Diese Rezeptoren befinden sich nicht nur auf unserer Zunge, sondern sind im gesamten Körper verteilt. Also auch unsere Organe verfügen über diese Art von Signalerkennung. Das heißt, wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen, haben wir nicht nur die Informationen von unserer Zunge, sondern möglicherweise auch von unserem Magen, von unserem Darm und von anderen Organen. Deswegen zum Beispiel funktionieren Süßstoffe nicht besonders gut. Unsere Zunge meldet uns zwar, es ist süß, aber der Darm sagt später, da waren gar keine Kalorien. Und deswegen hat man trotzdem dann noch mehr Appetit auf süße, kalorienreiche Nahrung. Das kann man halt damit sehr gut beschreiben und sehr gut begründen, dass diese Rezeptoren in anderen Körperbereichen vorkommen, uns Rückmeldung geben und uns auch lernen lassen. Wenn wir uns zum Beispiel bestimmte Lebensmittel nicht gut vertragen oder uns möglicherweise sogar mal vergiftet haben, dann gibt dieser Signalweg am Ende auch die Rückmeldung bis ins Gehirn. Gut, was wir beim Geschmack wirklich immer mitbedenken müssen, ist der Prozess des Lernens. Und dazu habe ich ein kleines Experiment mitgebracht, wo ich vor ein paar Jahren mit meinen Kindern im Aki war, hier in Düsseldorf, im Kunst- und Aktionshaus für Kinder. Und zwar gab es da ein ganz spannendes Experiment. Da waren in einem Kreis über dem Kopf Flaschen aufgehängt, die nach unten zeigten und wo aus jeder Flasche, die unterschiedlich aussah, Tropfen rauskamen, Flüssigkeitstropfen. Und die Aufgabe war, herauszufinden, welche Geschmacksrichtung aus der jeweiligen Flasche heraustropft. Und vorgegeben waren Apfel, Zitrone, Orange, Kirsche, verschiedene Obstgeschmacksrichtungen. Und wir sollten die sozusagen den entsprechenden Tropfen und damit Flaschen zuordnen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Ganz klassisch, eine gelbe Flasche, ja, schmeckte nach Zitrone. Wir waren uns alle sehr, sehr schnell einig, welche Flasche zu welchem Geschmack gehört, haben das dann auch sofort kommuniziert und schon kam die Auflösung. In allen diesen Flaschen war pures Leitungswasser. Und jeder, der diesen Test gemacht hat, hat geschworen, er hat Kirsche geschmeckt. Oder er hat Apfel geschmeckt. Oder er hat Orange geschmeckt. Es war wirklich, wir standen alle mit offenem Mund da und konnten es nicht glauben, weil wir so sicher waren, dass wir es geschmeckt haben. Und das war für mich das beste Experiment, um zu beweisen, wie sehr Geschmack tatsächlich Kopfsache ist. Man kann das Gehirn tatsächlich sehr gut überlisten bzw. sich die Erfahrungen zunutze machen, die uns Form, Farbe und einfach nur die Information davon vermitteln, dass wir jetzt eine gewisse Geschmacksrichtung erwarten und schon können wir das alles abrufen. Und das ist am Ende in der ganzen Summe das, was in der Biologie beim Schmecken passiert. Also wir bewerten unsere Nahrung, wir lernen, wie das passiert über die Jahre. Wir entscheiden ja nach Form, Farbe, nach Geruch, ob wir diese Nahrung aufnehmen möchten oder eher ablehnen. Wenn das Ganze dann sich erstmal im Mundraum befindet, können wir wirklich schnell in Bruchteilen von Sekunden anhand des Geschmacks entscheiden, möchten wir das jetzt wirklich essen oder tatsächlich lieber nicht. Und da zählt alles, was süß, fettig, Umami, Geschmack vermittelt, zählt zu, ja, das ist gut, das wollen wir gerne. Und bitter, sauer oder sehr salzig ist eher, ja, kritisch, wird abgelehnt. Interessanterweise vermitteln einige Geschmacksrichtungen, ja, wer es kennt, scharfe Speisen oder auch das, was sozusagen den Mund zusammenziehen lässt, adstringierend. Das vermittelt ein Schmerzempfinden, aber hier kann auch über die Jahre, über ja, positive Einflüsse, über Gewöhnung, kann tatsächlich diese Bewertung umgekehrt werden. Und wir können das als sehr gut und als sehr geschmackvoll empfinden. Also die wichtige Zusammenfassung aus der ganzen Biologie, es gibt Hoffnung. Man kann Geschmack lernen, man muss es wie Fahrradfahren einfach trainieren und man hat Einflussmöglichkeiten. Man kann sich gesund ernähren, man kann sich gut ernähren, man muss sich nur etwas Zeit dafür nehmen und sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen. Die weniger gute Nachricht ist, diese ganzen Informationen hat natürlich die Lebensmittelindustrie auch. Und nicht ohne Grund passiert es, dass wir Lebensmittel wie Tiefkühlpizza oder Kartoffelchips, wo möglicherweise süß, fettig und Umami gleichzeitig zusammenkommen, dass wir die natürlich als besonders begehrenswert empfinden und interessanterweise doch immer wieder kaufen und essen, obwohl wir möglicherweise eigentlich das gar nicht wollen. Also hier mein Vorschlag, es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, auch mal ein paar Kartoffelchips zu verspeisen. Aber was ich wichtig finde, man sollte das immer ganz bewusst entscheiden und sich nicht nur manipulieren lassen, dass man nun gerade unbedingt dieses Produkt haben muss, weil das ja mit so viel Freude mit den Freunden verzehrt werden kann oder weil es gerade die ja, besondere Atmosphäre einer italienischen Bar oder eines italienischen Restaurants vermittelt. Hier wirklich meine Empfehlung, bewusst für ein Lebensmittel entscheiden. Und wenn es dann der Schokoriegel ist, dann ist es halt so. Und dann habe ich mich dafür entschieden, 50% Fett, 25% Zucker gleich zu mir zu nehmen mit 1000 Kalorien. Aber dann ist es meine bewusste Entscheidung. Und dafür esse ich vielleicht an einem anderen Tag lieber einen frischen, gesunden, Vitamin C-reichen Apfel, der möglicherweise noch viele andere gesunde Inhaltsstoffe beinhaltet. Genau, und dabei kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema. Woher genau ist der Ursprung von Geschmack, von Geruch und Farbe? Wo kommen sozusagen die ursprünglichen Substanzen her, die am Ende in unseren Lebensmitteln diese ja, Eigenschaften, diese Attribute vermitteln? Wo sind sie entstanden? Und da komme ich nochmal auf mein Eingangsbild zurück. Der Vortrag soll sich auch hauptsächlich mit sekundären Pflanzenstoffen befassen. Deswegen natürlich klar, der Ursprung, den ich hier besprechen möchte, liegt in den Pflanzen selbst. Und das ist auch schon ein riesiger Pool an diesen interessanten Verbindungen. Also die größte Gruppe an Verbindungen stammt tatsächlich aus Pflanzen. Daher ist es natürlich sehr naheliegend, sich die Pflanzen etwas genauer anzuschauen. Die Frage ist, wie sind dort diese Eigenschaften entstanden? Natürlich nicht um uns Menschen einen besonderen Geschmack von Brokkoli, Grapefruit oder Avocado zu vermitteln. Die Pflanzen sind schon mehrere Millionen vor uns auf dieser Erde und haben deswegen keine Idee davon, was uns schmeckt. Es wurde einfach für andere Aufgaben vermittelt. Und da sich Pflanzen, da sie keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu bewegen, hat sich in der Evolution in Pflanzen ein sehr, sehr komplexes chemisches Signalnetz ausgebildet. Also Pflanzen regulieren und wirken mit ihrer Umwelt, interagieren mit ihrer Umwelt sehr stark durch chemische Informationen. Und warum ist das so? Warum brauchen Pflanzen diese chemische Kommunikation? Einmal auch, um zum Beispiel Insekten anzulocken, um sich bestäuben zu lassen, um mit Farbe, mit Geruch auf sich aufmerksam zu machen oder natürlich auch, um Insekten abzuschrecken durch Bitterstoffe, durch Substanzen, die giftig wirken, damit hier eine Chance besteht, zu überleben. Und damit hat sich das Ganze in den Jahrmillionen entsprechend entwickelt. Die Pflanze selbst hat auch innerhalb Signalwege, Signalstoffe, die sie bildet. Und interessanterweise können Pflanzen untereinander, ich glaube inzwischen nachgewiesen über mehrere Kilometer, auch miteinander chemisch kommunizieren, ohne dass sie in direkten Kontakt stehen. Einfach nur dadurch, dass sie bestimmte chemische Verbindungen durch die Luft übertragen und somit diese Informationen an ihre Nachbarpflanzen weiterleiten können. Genau, also die ganzen Stoffe, die am Ende natürlich auch in unserer Nahrung wiederzufinden sind, sind nicht für den Menschen selbst entstanden, sondern aufgrund anderer Wirkungsweisen und Mechanismen in Pflanzen selbst. Interessanterweise ist das ein riesiger Chemiebaukasten am Ende und ich habe wirklich viele Tage gesucht und überlegt, welche Beispiele ich denn jetzt hier mitbringen soll. Es gibt einfach so wahnsinnig viele. Aber ich fange einfach mal mit denen an, die mir persönlich jetzt irgendwie am interessantesten erschienen. Da hat wahrscheinlich jeder eine andere Auswahl. Aber ich hatte mich irgendwie in so Zitrusaroma verguckt, weil das auch ein Gegenstand unserer Forschung ist. Dieser Valencen-Geschmacksstoff, der halt, wie gesagt, dieses Zitrusfrucht-Aroma vermittelt. Dazu gehört aber auch zum Beispiel Limonen. Also dieses ganze Zitrusaroma ist also, wie gesagt, sehr, sehr vielen chemischen Komponenten zusammengebaut. Das sind halt zwei davon. Farnesen habe ich gefunden als der Aromastoff, der dafür spricht, dass man dieses grüne Apfelaroma oder auch frisch geschnittenes Gras, so das ist irgendwie vermittelt darüber. Ocimen ist unter anderem auch in Basilikum, aber auch anderen Kräutern enthalten. Das ist so dieser frische Kräuterduft. Meistens eher flüssige Komponenten, die aber auch sehr schnell gasförmig werden, damit in die Luft übergehen und gut wahrzunehmen sind. Farbstoffe habe ich Cyanidin herausgepickt. Das ist dieses Dunkelblaue, was man nicht nur von Heidelbeeren kennt, auch von Rotkohl, von Pflaumen, so von dunklen Früchten. Hier Pelargonidin wusste ich vorher auch nicht. Das ist dieses dunkelrote, dieser dunkelrote Farbstoff, Erdbeeren, rote, dunkle Früchte, Kirschen und so weiter. Benzaldehyd ist das Bittermandelaroma oder eine Komponente davon, die typisch dafür ist. Zimtaldehyd, ich denke mal, der Name erklärt sich selbst. Vanillin kennen mit Sicherheit auch die meisten. Ist das Vanillearoma. Ich glaube, das ist der meistproduzierte Aromastoff auf unserer Erde, wird jedes Jahr in Tonnen hergestellt und wird überall beigemischt. Also nicht nur Lebensmittel, auch in Kosmetika, überall ist Vanille drin, weil das so ein positives, glücklich machendes Aroma ist. Das wird sehr, sehr gerne verkauft. Und noch ein Beispiel, fand ich persönlich auch noch interessant, Lignan ist ein Phytohormon, was in Hülsenfrüchten, in Leinsamen zu finden ist und was dem menschlichen Östrogen sehr, sehr nahe ist und möglicherweise auch ähnliche Wirkung im Körper entfaltet. Menschlichen Körper. Zusammengefasst kann man sagen, dass es möglicherweise über 100.000 dieser sekundären Pflanzenstoffe gibt, also diese unterschiedlichen Verbindungen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und es ist wirklich bisher nur ein winziger Bruchteil davon so erforscht, dass wir die Strukturformeln, also die Chemie kennen und auch den entsprechenden Stoffwechselweg, also den Herstellungsweg in der jeweiligen Pflanze, in dem jeweiligen Obst oder Gemüse. Also es ist ein unglaublich weites Feld an Komponenten, an möglicherweise sehr, sehr interessanten Komponenten, weil diese Stoffe zum Teil antibakteriell sind, gegen bestimmte Krebsarten erforscht werden und so gesundheitsfördernd sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch weniger zuträgliche Stoffe, die möglicherweise eher negative Eigenschaften haben. Aber alle diese kennt man, wie gesagt, bisher nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil. Und deswegen hatten wir gedacht, ist das ein sehr guter Anhaltspunkt, da in die Forschung einzusteigen. Um das ein bisschen aufzuschlüsseln, habe ich hier nochmal eine Übersicht mitgebracht über die verschiedenen Gruppen, in die man Sekundärstoffe von Pflanzen einteilen kann. Hier die Flavonoide als Farbstoffe sehr gut bekannt oder auch Sterine, Phytoöstrogene, wie ich schon erzählt hatte, mögliche Pflanzenhormone, die gebildet werden, Sulfide als Duft- und Aromastoffe beschrieben. Die Gruppe, die wir uns hauptsächlich im Labor anschauen, in unserer Forschung, ist die Gruppe der sogenannten Terpene. Das sind Pflanzenstoffe, die aus Isopreneinheiten aufgebaut sind. Dazu komme ich gleich nochmal im Detail, wie das aussieht. Und man sieht aber auch schon hier, dass diese eine Gruppe auch schon wahnsinnig groß und komplex ist. Also sie reicht halt von Farbstoffen wie Carotin, was sicherlich auch die meisten kennen, über Monoterpene, was halt oft so Duft- und Aromastoffe sind, über mögliche Hormone und auch Saponine, die als auch Abwehrstoffe in Pflanzen gebildet werden. Genau. Wie sehen diese Terpene nun im Detail aus? Ich hatte ja von Isopreneinheiten gesprochen. Keine Sorge, es wird keine Chemievorlesung. Isopren ist ein Gerüst aus 5 Kohlenstoffatomen und das ist sozusagen wie ein Lego-Block, der von den Zellen gebildet wird. Und um daraus weitere Terpene herzustellen, hat sich die Pflanze eines simplen Tricks bedient. Diese 5 Kohlenstoffatomblöcke werden einfach nur aneinander gehängt. Einfach ist natürlich jetzt etwas salopp gesagt, kann tatsächlich komplizierter sein. Es gibt auch durchaus Ringe daraus oder noch modifizierte Seitenketten. Es wird schnell sehr komplex, aber die einfache Regel ist, 2 Einheiten davon führen zu einem Monoterpen, 3 Einheiten wären ein Sesquiterpen, dann entsprechend 4 Einheiten sind ein Diterpen und so weiter und so fort. Beispiele dafür habe ich auch mal mitgebracht. Ein Monoterpen, ein sehr bekanntes, wäre Geraniol. Der Name sagte schon, in Geranien, glaube ich, so als erstes identifiziert und untersucht. Das ist der Duft frischer Blüten. Wird sehr gerne in der Kosmetik und in der Waschmittelindustrie eingesetzt, weil ja nur der Duft frischer Blüten vermittelt uns den Eindruck, dass unsere Wäsche ja auch wirklich sauber ist. Was das mit Sauberkeit zu tun hat, weiß ich nicht genau, aber das geht, glaube ich, wieder in die Kategorie Erlernen, erlerntes Erfahrung. Aus irgendeinem Grund haben wir uns beibringen lassen, dass Blütenduft was sehr wichtig und positives und vor allen Dingen gut für unsere Wäsche ist. Das Sesquiterpen Valencen ist Gegenstand unserer Forschung. Dazu komme ich später gleich noch einmal. Ein Pharmaprodukt aus dem Ginkgo-Baum, das Ginkgolid. Auch spannend, ein entsprechendes Triterpen, Squalen oder auch Squalan, ist eine sehr, sehr ähnliche Komponente, habe ich erst kürzlich wieder beworben in eine Hautcreme gefunden. Das sind dann schon nicht mehr flüssige, flüchtige Substanzen, sondern je länger diese Isoprenketten werden, desto fester und dann schmieriger werden die Stoffe. Die sind auch sehr schlecht in Wasser löslich. Es sind eher so fettige, harzige Substanzen, je länger kettiger sie werden. Beta-Carotin kennt man als Farbstoff aus Lebensmitteln. Und der tatsächliche Namensgeber dieser Stoffgruppe, Terpene, stammt ursprünglich aus dem Baumharz oder auch als Terpentin bezeichnet. Hier wurde diesen chemischen Isoprenverbindungen das erste Mal identifiziert und beschrieben. Das sind, wie gesagt, dann Polyterpene, sehr, sehr harzige, klebrige Verbindungen, die sehr häufig in Nadelhölzern, Nadelbäumen vorkommen. Genau, das als Überblick. Wo genau entsteht die Synthese dieser Stoffe? Die sogenannte Biosynthese. Es handelt sich ja immer noch um Pflanzen, die diese wahnsinnig komplexen chemischen Verbindungen herstellen können. Wo genau passiert deren Entstehung, der Ursprung? Wo kommt es chemisch gesehen genau her? Hier können wir uns die Pflanzenzellen noch etwas genauer anschauen. dieses Sechseck ist eine Pflanzenzelle, ist eine mikroskopische Aufnahme, also einfach wahnsinnig vergrößert. Und man kann hier sehr schön auch diese grünen Einheiten erkennen, sogenannte Plastiden oder Chloroplasten, die Chlorophyll enthalten. Viele haben möglicherweise schon davon gehört. Das sind ja die Kraftwerke der Pflanze. Hier passiert die Photosynthese. Das Grün braucht die Pflanze, um das Licht einzusammeln. Und genau in diesen Plastiden, in den Chloroplasten, passiert auch ein großer Teil der Herstellung der Terpenverbindungen. Carotinoide werden über biochemische Schritte in den Plastiden synthetisiert. Monoterpene, Diterpene, Hemiterpene, alle diese Stoffe kommen in den Chloroplasten der Pflanzen vor und werden dort tatsächlich hergestellt. Sesquiterpene, Triterpene werden in der Pflanzenzelle selbst, auch in dem Zytosol, außerhalb der Chloroplasten hergestellt. Aber auch hier ist ein wichtiger Austausch. Das heißt, man kann sagen, dass in diesen grünen Bereichen der Pflanze, den Chloroplasten, die meisten dieser Terpenverbindungen tatsächlich ihren Ursprung haben und genau dort entstehen. Und wie möglicherweise viele schon wissen, in diesen, ja, Fabriken der Pflanzenzelle kann aus Sonnenlicht und dem mal oft nicht so beliebten Kohlendioxid können tatsächlich Stoffe, nicht nur Zucker und Sauerstoff, sondern eben auch diese Terpene hergestellt werden. Wie wir wissen, bestehen ja aus diesen Kohlenstoffeinheiten. Wo kommt der Kohlenstoff her? Tatsächlich aus dem Kohlendioxid. Das ist die einzige Kohlenstoffquelle für die Pflanze. Die Pflanze hat keine Möglichkeit, organische Substanzen in dem Umfang, wie wir, aufzunehmen. Die Pflanzen leben hauptsächlich sogenannt photoautotroph, das heißt, sie sind von anorganischen, nicht lebendigen Substanzen abhängig, das heißt, sie fressen das CO2 und bauen die Stoffe zusammen. Interessanterweise gibt es sozusagen Urahnen, Vorläufer von den Chloroplasten, sogenannte Cyanobakterien, die ebenfalls in der Lage sind, diese Vorgänge, diese Prozesse durchzuführen. Die sind ebenfalls in der Lage, Photosynthese durchzuführen und sind ja in ihrem Ursprung irgendwann mal auf eine Zelle gestoßen, die sie aufgenommen hat und dann am Ende dort verblieben sind und damit den Ursprung und ja die Entwicklung der Pflanzen ermöglicht haben. Trotzdem gibt es immer noch freilebende Cyanobakterien. Und die sind tatsächlich sehr erfolgreich, weil schon über mehrere Milliarden auf unserer Erde und immer noch in großen Zahlen. Und dadurch, dass es sie so zahlreich und auch schon so sehr lange auf dieser Erde gibt, sind sie dafür verantwortlich, dass am Ende auch unsere sauerstoffangereicherte Atmosphäre entstanden ist. Also der Ursprung unseres normalen Daseins, so wie wir es jetzt wahrnehmen, war zu Beginn der Besiedlung der Erde ganz anders. Da gab es kaum Sauerstoff, sehr, sehr viel CO2 und Organismen wie diese Cyanobakterien, die sich von CO2 ernähren konnten und damit die Grundlage und die Existenz für alle anderen Organismen schufen, die sich eben von organischen Verbindungen ernähren müssen, so wie wir. Uns allein reicht leider nicht Sonnenlicht und CO2, wäre gerade sehr praktisch, aber soweit sind wir dann noch nicht in der Entwicklung. Um nochmal zu verdeutlichen, welchen Einfluss Mikroorganismen und insbesondere Cyanobakterien für den globalen Kohlenstoffkreislauf haben, habe ich nochmal diese Abbildung von der NASA mitgebracht. Hier sind grün und blau Cyanobakterien eingefärbt, die Photosynthese betreiben und Kohlendioxid fixieren. Und es gibt Rechnungen, die darauf hindeuten, dass mindestens 50%, also die Hälfte des Kohlendioxids, des Kohlenstoffs, der gebunden werden muss durch Photosynthese, dass dieser durch Mikroorganismen fixiert wird, hauptsächlich durch Cyanobakterien, und die andere Hälfte über die Landpflanzen, die wir dann hier auf den nicht wasserbedeckten Flächen uns vorstellen können. Das heißt, die Cyanobakterien haben halt wirklich einen wahnsinnig großen globalen Anteil an der Kohlenstofffixierung. Und genau aus diesem Grund wollen wir uns diese kleinen grünen Zellen im Labor etwas genauer angucken und uns natürlich auch irgendwo zunutze machen. Und um auch meinen Studierenden klarzumachen, dass es Cyanobakterien überall gibt, dass sie halt wirklich in jeder Ecke unserer Welt zu finden sind, versuche ich jedes Jahr motivierte Studierende von unserem Institut, dem Zentrum für synthetische Lebenswissenschaften hier am Campus, im Riesner-Gebäude versuche ich, die Studierenden loszuschicken auf unseren Campus der Universität und dort nach Cyanobakterien zu suchen. Ich weiß nicht, ob man das so gut hier erkennen kann, aber es gibt tatsächlich auf Oberflächen, gerade auch an Häuserwänden, an Straßenschildern, an allen Oberflächen, die Feuchtigkeit und Licht ausgesetzt sind, sieht man so schwarze, braune, dunkelgrüne Streifen. Das ist tatsächlich kein Schmutz und keine Verunreinigung, sondern das sind Lebewesen. Das sind ganz oft Cyanobakterien, aber auch andere Algenarten, die hier leben und Photosynthese betreiben. Auch in so kleinen Tümpeln, die schon so ein bisschen grünlich eingefärbt sind, kann man sich vorstellen, Cyanobakterien. Oder auch an unserer Heinrich-Heine-Statue fanden sich Cyanobakterien. Oder wie gesagt, auch hier auf den Betonflächen, von denen die Universität sehr viele zu bieten hat, konnten sie Cyanobakterien isolieren. Und wie sieht das aus? Also man nimmt da, kratzt man so eine Probe einfach ab, bringt die ins Labor, kann die dann unter Laborbedingungen füttern. Da sind die wirklich sehr, sehr simpel. Ihnen reicht leicht salziges Wasser und natürlich Licht. Das darf man nicht vergessen. Und schon vermehren sich diese Bakterien. Man kann die auch auf so eine Art Gelatine-Gel-Matrix ausbringen. Dann kann man so die größeren Kolonienformen beobachten. Und man kann sie natürlich unter Mikroskop anschauen. Meistens oder sehr oft Einzeller. Bakterien kennt man ja auch sehr eher als Einzeller. Tatsächlich sind Cyanobakterien aber noch ein klein wenig spannender, weil sie auch in der Lage sind, sogenannte Filamente zu bilden. Das heißt, sie leben halt nicht unbedingt immer nur als einzelne, einsame Zelle, sondern einige Arten von ihnen haben auch gelernt, zusammenzuarbeiten, zusammenzubleiben und damit etwas komplexere Strukturen und auch differenzierte Zellen auszubilden, was ihnen noch weitere Funktionalitäten verleiht. Genau, wenn man das nochmal wissenschaftlich aufschlüsselt, gibt es hier wirklich eine wahnsinnige große Diversität von Einzelzellen über diese filamentösen Zellen, diese Ketten, die halt hier in diesem Fall Helix ausbilden und möglicherweise auch schon als Lebensmittel, als Spirulina bekannt sind, der biologische Name Arthrospira platensis. Die Einzeller, hier eine Spezies Nycticis, ist halt das Labor-Cyanobakterium, was wir hauptsächlich untersuchen. Weitere, etwas komplexere Arten wären dann Nostoc-Spezies oder auch hier dann die echt verzweigten Cyanobakterien wie Fischerella, die tatsächlich schon morphologisch, auch makroskopisch, wenn man sie in der Hand hat, wirklich schon nichts mehr mit Bakterien zu tun haben. Also man würde hier eher auf Algen oder Moose tippen und nicht mehr auf Cyanobakterien. So komplex sind sie in ihrer Formgebung. Genau, welche spannenden Eigenschaften haben Cyanobakterien? Wie Pflanzen natürlich auch, enthalten sie Chlorophyll für die Photosynthese, aber auch noch weitere sehr, sehr spannende Pigmente wie Phycoerythrine oder Phycocyanine, die ihnen dann auch die entsprechende Farbgebung vermitteln. Also die Spezies, die wie unsere Synchocystis im Labor Chlorophyll und Phycocyanin enthalten, also blaue und grüne Farben, die erscheinen dann als so blau-grüne Algen und deswegen natürlich auch der umgangssprachliche Name Blaualgen oder auch Mikroalgen. Es gibt aber im Prinzip die ganze Farbpalette von Cyanobakterien. Es gibt Spezies, die können pink sein, die können gelb sein, die können schwarz sein. Also man kann hier wirklich anhand der Farbe, kann man manchmal tatsächlich schon anhand der Farbe beurteilen, um welche Spezies es sich handelt. Dieser Blaufarbstoff spielt auf jeden Fall in der Lebensmittelindustrie eine sehr, sehr spannende Rolle, weil vor einigen Jahren gab es wirklich das Problem, dass blaue Farbe bisher hauptsächlich chemischen Ursprung hatte, also chemisch synthetisiert, aus chemischen Stoffen hergestellt wurde und tatsächlich gesundheitliche Probleme mit sich brachte. Deswegen musste man einen Ersatz finden. Und hier sind dann zum Glück sehr, sehr schnell Spirulina-Arten, also Cyanobakterien, eingesprungen und konnten halt exakt diesen blauen Farbstoff ersetzen, weil es natürlicher Mikroalgenursprung ist, damit ein natürlicher Ursprung und gesundheitlich unbedenklich. Und endlich konnte die Lebensmittelindustrie dann auch wieder mit gutem Gewissen blaue Lebensmittel herstellen und wir diese kaufen und verzehren. Das ist aber tatsächlich ja nur eine Randnotiz unserer Forschung. Natürlich schauen wir uns auch die Farbstoffe in den Cyanobakterien an. Was uns aber tatsächlich in den letzten Jahren intensiv in unserer Forschung beschäftigt hat, sind die Sekundärstoffe. Sind wir in der Lage, mit den Cyanobakterien, die ja sehr stark mit Pflanzen verwandt sind, dadurch, dass es ja mehr oder weniger die Vorfahren oder Urahnen der Pflanzen sind, sind diese auch in der Lage, spannende Sekundärstoffe herzustellen. Das haben wir uns etwas genauer angeschaut und den Syntheseweg der Pflanzen mit denen unserer Cyanobakterien verglichen. Wir haben also sozusagen den Herstellungsprozess übereinander gelegt und geschaut, an welchen Stellen ist es ähnlich, an welchen Stellen unterscheidet es sich und sind wir vielleicht in der Lage, wenn es sich ein bisschen unterscheidet, unsere Bakterien ja in die Richtung zu trainieren, dass sie die Stoffe, die wir interessant finden, die wir ja weiter untersuchen wollen, dass sie diese herstellen können. Und genau das haben wir gemacht am Beispiel von dem Valencen. Wir haben sozusagen hier in schwarz dargestellt den Biosyntheseweg, die Schritte über die Vorstufen bis hin zu dem Zitrusaroma schon in Cyanobakterien da sind, haben wir uns angeschaut und festgestellt, dass eigentlich nur ein einziger letzter Syntheseschritt, ein einziger kleiner, eine kleine Modifikation am Ende fehlen würde, um aus den Vorstufen, die in Cyanobakterien schon da sind, wie hier zum Beispiel dieses FPP, Farnesylpyrophosphat, wie wir daraus dann einen Pflanzenstoff herstellen können. So, wie bringen wir jetzt ein Bakterium bei, dass es sich wie eine Pflanze fühlt und deswegen Zitrusaroma herstellt? Das mussten wir uns überlegen. Da hilft uns aber tatsächlich die moderne Forschung, die synthetische Biologie. Hier können wir heutzutage die Eigenschaften aus Pflanzen kopieren und anderen Organismen, vor allen Dingen Bakterien, sehr leicht beibringen. Und Cyanobakterien sind dabei sehr, sehr dankbar, weil sie haben die natürliche Eigenschaft, dass sie diese Informationen natürlich aufnehmen. Also sie lassen sich tatsächlich auch gerne trainieren und neue Sachen beibringen. Und das haben wir probiert. Wir haben die entsprechende Information, also eine Information über den Enzymschritt, also über dieses Werkzeug der Zellen, das ihnen erlaubt, diese Verbindung herzustellen, haben wir aus einer Pflanze kopiert. In diesem Fall nicht die Valencia-Orange, wo der Name herkommt, Valencen, sondern da gibt es noch wesentlich produktivere Pflanzen. In diesem Fall die Nootka-Scheinzypresse kann auch Valencen herstellen, also einen Baum. Dieses Vorbild haben wir uns genommen und unserem Cyanobakterium beigebracht, gezeigt, wie es geht, haben das in die Zellen eingebracht und tatsächlich waren wir mit nur diesem einen Trainingsschritt in der Lage, Valencen in unseren Cyanobakterien herzustellen. Also im Prinzip aus dem Bakterium eine Orange gemacht, wenn man es ganz, ganz vereinfacht natürlich. Und um das sozusagen noch mehr zu optimieren, um halt wirklich mehr Valencen in unseren Zellen herstellen zu können, haben wir auch noch Regler eingebracht, sodass wir hier an den Vorstufen so optimieren können, dass halt wirklich maximale Valencenmengen entstehen. Und das sieht man auch sehr schön. Unser Cyanobakterium, wie eben erklärt, ist eigentlich grün. Wenn wir das Ganze mit der Valencen-Information versehen und es darauf trainieren, nicht mehr so viel Chlorophyll, sondern dafür lieber unser Orangenaroma herzustellen, dann passiert auch diese Farbveränderung. Das Chlorophyll wird weniger und damit kommt dieser blaue Phycocyanin-Farbstoff viel mehr zum Vorschein. Das heißt, die Bakterien, die Valencen produzieren, werden tatsächlich blau. Den Stoff selbst schmecken wir nicht, um herauszufinden, dass wir ihn hergestellt haben, sondern das kommt hinterher in eine chemische Analyse. Das nennt sich Massenspektrometrie und da kann man dann auch wirklich ganz genau nachweisen, dass exakt diese chemische Verbindung in den Zellen hergestellt wurde. Genau, das ist zusammengefasst ein kleiner Teil unserer Forschung. Wir haben diese ja hoffentlich sehr anpassungsfähige Plattform erschaffen, um halt hoffentlich nicht nur Valencen, also dieses Orangenaroma, sondern auch andere Terpenoid-Verbindungen aus Pflanzen in unseren Bakterien herzustellen. Da können wir uns halt auch von dieser wahnsinnigen Vielfalt der Cyanobakterien einen Nutzen ziehen und unter anderem auch mit verschiedenen Firmen zusammenarbeiten, die schon heute Mikroalgen, Cyanobakterien im großen Stil produzieren, für zum Beispiel auch Farbstoffproduktion oder Carotinoidproduktion, gibt es da schon einige. Genau, so sieht das dann aus bei uns im Labor. Da haben wir dann etwas kleinere Maßstäbe, also das sind so ja 80 Milliliter Röhrchen, wo unsere Cyanobakterien wachsen können mit Licht und mit entsprechender Luftzufuhr. Schön gewärmt, bei 30 Grad fühlen sie sich sehr wohl, wachsen sehr fröhlich und produzieren die Stoffe, die wir ihnen beigebracht, antrainiert haben. Etwas größer in der Industrie sieht es ungefähr so aus. Das sind dann sogenannte Flachbettreaktoren. Das sind ja riesige Plastiksäcke. Ich glaube so 60, 80, 100 Liter passen da jeweils in ein einziges dieser Module. Und das ist dann so eine Fußballfeldgröße. Diese Bioraffinerie steht in Florida, in der Nähe von Fort Myers und kann da auch Cyanobakterien in größerem Maßstab produzieren. Das hatte ich vor wenigen Jahren mal vorgeschlagen, dass man das doch vielleicht auch hier in der Nähe von Düsseldorf mal installieren und ausprobieren könnte. Da kam allerdings sofort zurück die Entscheidung der Gutachter, dass solche Phototrophensysteme natürlich nur sinnvoll sind in sehr sonnenreichen Gegenden und dass da meine Idee vielleicht ein bisschen zu voreilig war. Dem kann ich inzwischen Folgendes entgegensetzen, das ist die Sonnenscheindauer vom letzten Jahr. Bei diesem Jahr, die habe ich jetzt mal nicht genommen, da wäre es vielleicht nicht ganz so eindeutig. Aber wenn man sich hier den Durchschnitt über die letzten Jahre ansieht und dann im Vergleich das letzte Jahr 2022 wird deutlich, der Trend geht doch eher dahin, dass wir mehr Sonnenschein erwarten können. Also möglicherweise ist die Idee, auch in diesen Breitengraden hier in Deutschland Mikroalgen zu produzieren, vielleicht ist die gar nicht so verkehrt. Und dazu haben wir schon Kooperationen mit Firmen begonnen, auch wie zum Beispiel die Nova Green in Niedersachsen, die Mikroalgen in diesen 60-Liter-Säcken in Gewächshäusern produziert mit Photovoltaik, sodass sie auch autark Pumpen, Klimatisierung betreiben können. Und die Algen fühlen sich gerade in den Sommern bei 40 Grad hervorragend. Das ist genau die richtige Temperatur, um diese Spezies wachsen zu lassen. Das nächste Projekt, was wir angehen werden, ist mit einer Firma, die Spezialreaktoren herstellt, mit einer sogenannten CO2, also Kohlendioxid, durchlässigen Membran. Das heißt, hier können unsere Algen perfekt mit Kohlendioxid gefüttert werden, was ja ihre Lebensgrundlage ist. Das fressen die, das wollen die aufnehmen. Und hier ist es tatsächlich heute schon möglich, 10 Gramm Trockengewicht pro Liter pro Tag zu produzieren. Und diese 10 Gramm Trockengewicht entspricht ja praktisch dem Kohlenstoff, also dem Kohlendioxid, was aufgenommen wird. Also wenn wir es schaffen, das in größeren Maßstab umzusetzen, dann brauchen wir irgendwann viel Kohlendioxid und werden das hoffentlich in interessante Produkte umwandeln können. Dazu noch kurz die Übersicht, dass Mikroalgen möglicherweise eine spannende Alternative oder auch ein spannender Baustein unserer zukünftigen Landwirtschaft werden können, weil sie einfach eine viel höhere Energieeffizienz als Pflanzen haben und am Ende aber auch die ganzen Nährstoffe, die Bausteine, die wir zum Leben brauchen, herstellen. Aber das halt viel effizienter und auch viel schneller und im Prinzip unter extremeren Bedingungen als möglicherweise unsere bisherigen Pflanzen in der Lage sind. Und so hat man mal ausgerechnet, dass Mikroalgen bis zu 27 Mal mehr Protein produzieren können als ein ganzer Hektar Soja. Dazu kommt, dass sie im Prinzip keine Nutzfläche, Agrarfläche verbrauchen. Sie brauchen kein Trinkwasser, sie können auf Salzwasser existieren. Es gibt tatsächlich auch Arten, die können den Stickstoff aus der Luft fixieren. Das heißt, wir bräuchten noch nicht mal stickstoffhaltigen Dünger für die Anzucht. Und natürlich, wie Pflanzen auch, das CO2-Problem würde sich hier möglicherweise etwas auffangen lassen. Ja, also zusammengefasst. Es gibt wahnsinnig spannende Organismen, mit denen wir uns beschäftigen, sogenannte Cyanobakterien oder Mikroalgen, wahnsinnig diverse Gruppe von Organismen, die wir inzwischen so gut handhaben und trainieren können, dass wir ihnen neue Eigenschaften vermitteln, neue interessante Stoffklassen produzieren können und einmal mit den natürlichen Eigenschaften Farbstoffe herstellen und mit den neu erlernten Fähigkeiten in der Lage sind, solche Verbindungen wie Terpene, die es bisher nur aus Pflanzen bekannt sind, dass wir auch diese in Mikroalgen produzieren können. Gut, das habe ich natürlich in den letzten 10 Jahren nicht alles alleine gemacht. So viel Arbeit verdanke ich natürlich hauptsächlich meiner Arbeitsgruppe. Ich denke, das waren über die Jahre jetzt wahnsinnig viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten und natürlich auch wissenschaftliche und technische Mitarbeiter, die hier mitgeholfen haben. Und da möchte ich nochmal hervorheben den Andreas Nakielski, der aktuell auch in meiner Arbeitsgruppe an seiner Doktorarbeit noch forscht. Und meine ehemaligen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Max Dietsch, Anna Behle und meine Kooperationspartner fehlen. Habe ich die vergessen? Ja, einfach habe ich die wegkopiert. Na gut, dann möchte ich die so mündlich nochmal erwähnen. Da waren natürlich auch viele Kollegen daran beteiligt aus dem Forschungszentrum in Jülich, der Thomas Trepper. Dann natürlich noch die Mitarbeiter aus der Analyse, aus der Analytik. Da ist der Philipp Westhoff, ein ganz wichtiger Partner von uns. Und natürlich heute hier mein Ex-Mitarbeiter und eigentlich Initiator des ganzen Projektes, wenn ich ehrlich bin, der Dennis Dienst, der die Idee hatte, ja, lass uns doch mal diese Terpene mit Cyanobakterien herstellen und ausprobieren und das genauer analysieren. Und das war natürlich, ja, ich denke, ein wichtiger Startschuss, um in diese Forschung einzusteigen und nach 10 Jahren immer noch erfolgreich dabei zu sein. Deswegen auch nochmal hier von dieser Stelle herzlichen Dank. Ja, wer noch mehr über Cyanobakterien erfahren möchte, wir haben die letzten fast 2 Jahre jetzt wissenschaftliche Vorträge aufgezeichnet und bei YouTube in Cyano World abgelegt. Und hier kann man wirklich die aktuelle Forschung im Detail von den führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sich gerne nochmal anschauen. Ich denke, es sind viele, viele Stunden detaillierte Forschungsvorträge. Wer da Interesse hat, ist herzlich willkommen. Ist natürlich kostenlos. Und die Vortragsreihe läuft weiter und das Cyano Online Seminar, hier kann man sich auch registrieren und einmal im Monat gerne auch unseren Vorträgen lauschen. Genau, damit bin ich am Ende. Ich habe zum Glück nicht auf die Uhrzeit geachtet, aber ich bin gar nicht schlecht. Habe ich gut gemacht. Wow, ich bin überrascht. Es kam mir länger vor. Aber ich danke Ihnen allen schon mal, dass Sie durchgehalten haben. Und ja, für spätere Fragen und länger währendes Interesse kann ich natürlich gerne auch auf unsere Kanäle verweisen. Also ich antworte immer gerne auf E-Mails. Wir haben natürlich auch eine Homepage und möchte natürlich unseren YouTube-Kanal nochmal wärmstens empfehlen fürs Nachblättern. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Vielen Dank.
Echt total interessant, wenn das mal auf großer Skala möglich ist. Echt spannend. Ja, und in der Fragerunde, da hat Ilka Axmann, die den Vortrag gerade gehalten hat, auch noch einen Tipp verraten an ihrem Institut, also dem Institut für synthetische Mikrobiologie der HHU in Düsseldorf. Da könnt ihr auch mal Laborführungen machen. Also man kann das wohl buchen teils und es gibt Tag der offenen Tür. Haltet mal die Augen offen, auf der Uni-Seite gibt es da dann Infos. Ich glaube, ich gucke mir das auch mal an. Ich fand das sehr spannend. Also gerade so diese Algen im Labor würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, ihr vielleicht auch, wer weiß. Bis dahin könnt ihr aber auch bei uns immer wieder spannende Wissenschaft finden. Die kommt dann zu euch nach Haus. Dafür müsst ihr in kein Labor. Einfach auf Play klicken. Immer donnerstags und freitags kommen bei uns neue Folgen mit neuen Vorträgen raus. Und online findet ihr die dann dauerhaft auch alle. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.